Herr Dr. Ingo Elbe, in Schwäbisch Hall haben Sie über 2 Stunden über den Antisemitismus gesprochen. Jetzt vielleicht die Frage mit der Hoffnung auf eine Antwort in weniger als 2 Minuten. Was ist denn Antisemitismus?
Das habe ich mir schon gedacht. Ja, das ist schwer in 2 Minuten zu beantworten. Ich würde sagen, ich konzentriere mich mal auf den modernen Antisemitismus. Ganz allgemein kann man erstmal sagen, dass Antisemitismus Judenfeindschaft heißt. Aber der moderne Antisemitismus, kann man zunächst einmal sagen, knüpft an Motive der christlichen Judenfeindschaft an, die die Juden als Gottesmörder, als Kindermörder, die Ritualmorde vollziehen und so weiter, als Ungläubige bezeichnet. Und dieser moderne Antisemitismus entsteht Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts und verknüpft diese christlichen Motive mit neuen Motiven. Das heißt, die Juden gelten jetzt hier als Zerstörer der völkisch-nationalen oder rassischen Einheit. Das heißt, die Juden gelten sozusagen als das gemeinschaftszersetzende, egoistische, materialistische Element schlechthin. Also die sind sozusagen dasjenige, was alle Gemeinschaftsversprechen der Moderne wie Nation und Ähnliches zerstört. Ja. Also die Juden sind im Grunde genommen das zersetzende Element schlechthin im Antisemitismus, also im antisemitischen Denken, was aber nichts natürlich mit dem realen Verhalten der Juden zu tun hat. Also im Grunde genommen projiziert die Moderne ihre inneren Konflikte, Klassenkämpfe, Kriege, Konkurrenz, was auch immer, die diesem Gemeinschaftsversprechen entgegenstehen, auf die Juden.
Warum gelang es denn bisher nicht, also von der Antike bis in die Gegenwart, diesen Mythos zu brechen, dass die Juden für alles verantwortlich gemacht werden und so als Hassobjekt von der Antike bis zur Gegenwart sich immer weiterhin eignen?
Das ist auch eine gute Frage. Also zunächst einmal muss man ja sagen, in christlichen Bezugssystemen, auch im muslimischen, auch in der muslimischen Judenfeindschaft, sind die Juden zwar Ungläubige oder Falschgläubige und im christlichen Kontext werden sie sogar als Kinder des Teufels bezeichnet, aber in der Moderne sind sie sozusagen das Böse schlechthin, also sie rücken nochmal ins Zentrum der Feindschaft. Jetzt für die Moderne gesagt, ist es so, dass man, um Antisemitismus zu analysieren und zu reflektieren, die inneren Konflikte von Gesellschaften, eben wie gesagt Klassenkonflikte, Konkurrenz, den Konflikt zwischen Individualismus und Gemeinschaftsorientierung klar sehen muss und zur Not, was weiß ich, reformieren muss. Der Antisemit versucht sozusagen oder glaubt, wie Sartre sagt, dass die Welt eigentlich gut eingerichtet ist, also leugnet im Grunde genommen diese inneren Konflikte und versucht dann, alle Konfliktursachen auf die Juden zu projizieren. Das entlastet natürlich, weil man dann sagt, so ja, die Welt ist ja eigentlich in Ordnung. Ich muss nichts reformieren oder verändern. Ich muss nur im Grunde genommen eine Gruppe bekämpfen, die die Inkarnation alles Negativen ist. Und insofern ist das ein entlastendes Moment. Es hat auch psychische und psychologische Gründe. Und das ist sozusagen eine Art Entlastung und zugleich kann der Antisemit imaginieren, gegen die da oben zu sein, weil der Antisemit im Gegensatz zum klassischen Rassisten imaginiert ja die Juden als Weltbeherrscher. Also der Antisemit hat sozusagen doppelten psychischen Gewinn. Er kann einerseits die Konflikte auf die Juden abwälzen und er kann andererseits sich als gegen die da oben kämpfenden, aufgeklärten, hinter die Kulissen blickenden Menschen betrachten. Und das scheint offenbar für viele Menschen sehr attraktiv zu sein, wenn man sich anguckt, die Zahlen, wie weit verbreitet Antisemitismus auch heute wieder ist.
Da kommen wir gleich dazu. Noch die Frage, Sie haben in Ihrem Vortrag von einem 3D-Test gesprochen.
Ja.
Was versteht man darunter?
Dieser 3D-Test bezieht sich jetzt auf die, also der Antisemitismus ist ja eine sehr wandelbare Ideologie und der 3D-Test bezieht sich jetzt auf die Erscheinungsform des Antisemitismus, die sich auf Israel bezieht. Also Israel wird im antizionistischen, also gegen den Zionismus und Israel gerichteten Antisemitismus als Jude unter den Staaten, wird Israel verstanden und alle Momente der klassisch modernen Judenfeindschaft werden jetzt auf Israel projiziert oder auf den Zionismus. Kosmos. Das heißt, dieser 3D-Test stammt von Nathan Sharansky aus Israel und der sagt, wie kann ich jetzt zum Beispiel eine Kritik an israelischer Regierungspolitik von einer antisemitischen Thematisierung Israels unterscheiden? Und da hat er diesen 3D-Test sozusagen erfunden und sagt, also es gibt diese 3Ds, das ist die Delegitimierung Israels als Staat, also dass Israel gar kein legitimer Staat ist, die Dämonisierung Israels, dass Israel wie die Juden im klassischen Antisemitismus als Ursache aller Konflikte auf der Welt verstanden werden. Also zum Beispiel Mahmoud Abbas, der Palästinenserpräsident, wenn der im EU-Parlament eine Rede hält und sagt, wenn die besetzten Gebiete im Westjordanland geräumt werden, dann wird auf der ganzen Welt der Terrorismus enden. Also im Grunde genommen, als seien die Juden für den Terrorismus auf aller Welt, auf der ganzen Welt verantwortlich, das Handeln der Juden, also eine Dämonisierung. Oder wenn man sich anguckt bei anti-israelischen Demos.
Okay, genau. Ja. Kommen wir zum dritten D. Ich glaube, das ist klar geworden. Genau. Klar.
Und das dritte D wäre dann doppelte Standards. Also das heißt, wenn man bestimmte Menschenrechtsverletzungen bei israelischen Soldaten zum Beispiel thematisiert, die aber bei anderen Ländern oder auf der anderen Seite der Palästinenser zum Beispiel nicht thematisiert. Oder wenn man Israel als allein verantwortlich für die Frage, ob es Frieden geben kann, im Nahen Osten thematisiert. Also sozusagen Ungleichbehandlung bei gleichen Fällen. Dann, das wäre sozusagen Doppelstandard. Und Sharansky sagt, wenn diese 3Ds vorhanden sind, dann handelt es sich nicht um eine vernünftige Kritik an israelischer Politik, sondern um eine antisemitische Herabsetzung Israels.
Und sehen Sie das genauso? Also eignet sich dieser Test, um herauszufinden, wo die Grenze liegt zwischen Antisemitismus und berechtigter Kritik an der Regierung Israels?
Ja, es ist ich würde sagen, das ist erstmal eine gute Handreichung dieser 3D-Test. Es ist nur so, dass im Einzelfall man sich natürlich darüber streiten kann, wann beginnt eine Dämonisierung oder eine Delegitimierung. Aber prinzipiell finde ich das erstmal richtig. Die Frage ist aber oft, wenn man sich anguckt, viele Kritiken an der israelischen Regierungspolitik sind verbunden dann mit Dämonisierung oder mit Ausblendung der Bedrohung der Existenz Israels seitens arabischer Antisemiten, wie der Hamas oder Hezbollah. Und das ist dann definitiv so, dass vieles, was sozusagen als Kritik an israelischer Regierungspolitik auftaucht, dann doch letztlich diese 3Ds erfüllt. Also ich finde, es ist schon erstmal eine gute Handreichung. Man muss sich das aber immer konkret angucken.
Kommen wir zur Gegenwart. Vor kurzem hat ja der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein vor dem Tragen der Kippa in der Öffentlichkeit gewarnt. Wie ist da Ihre Meinung dazu?
Naja gut, einerseits würde ich Ihnen natürlich recht geben, dass es in gewissen Teilen Deutschlands oder in gewissen Stadtteilen vielleicht riskant ist, für Juden Kippa zu tragen. Insofern konstatiert er einfach erstmal ein Faktum. Andererseits ist es natürlich ein Armutszeugnis, dass dann von Bundesregierungsseite gesagt wird, religiöse Juden sollen sich besser verstecken, weil sie sonst angegriffen werden können. Das sagt einiges über das Ausmaß des Antisemitismus, der ja auch in Europa inzwischen oft mörderisch ist und gewalttätig ist. Es gab ja etliche Morde an Juden in den letzten Jahren, vor allen Dingen in Frankreich, Belgien, Dänemark und so weiter. Dass man da sozusagen ein bisschen kapituliert, das ist natürlich auch ein bisschen peinlich, wenn das von der Seite der Bundesregierung kommt. Aber ein anderer Punkt ist noch, das Tragen der Kippa konzentriert sich sehr stark auf religiöse Juden oder sich als religiös bekennende Juden, aber der Antisemitismus geht ja weit darüber hinaus. Also auch Menschen, die sozusagen von Juden abstammen, die sich mal als religiös begriffen haben, werden von Antisemiten angegriffen oder säkulare Juden werden von Antisemiten angegriffen, die gar keine Kippa tragen. Insofern ist das auch eine sehr beschränkte Debatte sozusagen mit der Kippa.
Es gibt ja mittlerweile auch in 8 Bundesländern sogenannte Landesbeauftragte gegen Antisemitismus. In Baden-Württemberg ist das Michael Blume. Wie beurteilen Sie denn die Wirkung solcher Posten?
Zwiespältig ist das meines Erachtens. Also auf der einen Seite würde ich sagen, es ist eine gute Sache, dass jetzt von staatlicher oder Landesseite aus die Gefahr erkannt wird. Das ist einerseits eine gute Sache. Das heißt, Antisemitismusbeauftragte haben ja dann die Aufgabe, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Dann greifen das Zeitungen, Medien und so weiter auf. Also insofern finde ich das erstmal gut. Wenn ich mir jetzt Michael Blume speziell angucke in Baden-Württemberg, der ja auch sehr prominent in der Öffentlichkeit auftritt, dann habe ich oft den Eindruck, dass aber zumindest bei einigen Aktionen oder auch Schriften dieser Antisemitismusbeauftragten, dass es keinen trennscharfen Begriff von Antisemitismus gibt und dass Antisemitismus sehr schnell mit klassischem Rassismus oder gar antimuslimischen Ressentiments, wie das genannt wird, gleichgesetzt wird. Und das heißt, auch bei den Antisemitismusbeauftragten scheint mir oft, nicht immer, aber oft, gerade bei Blume, ein Defizit an einem trennscharfen Antisemitismusbegriff zu sein.
Aber also, gibt es denn so einen trennscharfen Begriff und wie wäre das möglich, dass alle das Gleiche unter diesem Begriff verstehen?
Naja gut, es ist ja zumindest erstmal eine wissenschaftliche Aufgabe, zu analysieren, wie unterscheidet sich Antisemitismus zum Beispiel von klassischem Rassismus gegen Schwarze oder ja, also gegenüber Fremdenfeindlichkeit. Und wenn man das nicht klar hat, also wenn man nicht klar hat, dass zum Beispiel bei der Fremdenfeindlichkeit oder beim Rassismus der herabgewürdigte andere eher als Untermensch gilt, im Antisemitismus der Jude aber als eine Art Übermensch, der ja schon die Welt beherrscht und mit allen modernen, abstrakten Elementen wie Börse, Geld, Kapital, Recht und so weiter in Verbindung gebracht wird, wenn man diese Differenz nicht klar hat und wenn man nicht klar hat, dass für Juden im Antisemitismus gar kein legitimer Ort auf der Welt existiert, ja, also selbst für Schwarze oder für Muslime, bei den Rassisten, die sagen ja, die können irgendwo in Afrika oder im Nahen Osten leben, aber nicht hier, für Juden gibt es eigentlich gar keinen Platz auf der Welt im Antisemitismus. Wenn man das nicht klar hat und wenn man nicht klar thematisiert, zum Beispiel, dass Antisemitismus auch in muslimischen Communities extrem verbreitet ist, dann führt das zu verzerrten Formen der Bekämpfung des Ganzen. Also nehmen wir nur das Beispiel, dass dann beim Auschwitz, wenn Auschwitz thematisiert wird, ständig gesagt wird, wir kämpfen gegen Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Die Frage ist jetzt, Auschwitz steht für die Shoah und die Vernichtung der Juden und da sollte der Antisemitismus im Vordergrund stehen, der nicht identisch ist einfach mit normaler Fremdenfeindlichkeit. Also ich bin da sehr skeptisch, dass das klappt mit einem einheitlichen Begriff, aber so ein einheitlicher Begriff, der das Phänomen wirklich trifft, ist die Grundlage dafür, es auch zu erkennen und das ist die Grundlage dafür, es zu bekämpfen und sich nicht in allgemeinen Sonntagsreden zu ergehen, dass
wie,
man gegen Rassismus sei.
Wie lautet denn dann Ihr Rat an Politik und Gesellschaft? Wie kann man den Antisemitismus am besten bekämpfen?
Oh ja, da Antisemitismus ja sozusagen aus gesellschaftlichen Konflikten und einer bestimmten psychischen Verarbeitung dieser Konflikte resultiert und enorm weit verbreitet ist in der Bevölkerung, ist es natürlich nicht einfach leicht zu sagen, die Politik könnte hier dies und das tun, damit Antisemitismus sich verflüchtigt. Ja. Aber der Punkt ist, um es mal pragmatisch zu nehmen, Antisemitismus kann man bekämpfen, indem man einen klaren Begriff von Antisemitismus anhand der gegenwärtigen Antisemitismusforschung zugrunde legt, indem man klar benennt, welche gesellschaftlichen Gruppen, in welchen gesellschaftlichen Gruppen Antisemitismus verbreitet ist und ich nehme nur ein Beispiel, indem man nicht antisemitische, islamistische Gruppen finanziert im Kampf gegen die Deradikalisierung von Muslimen, die selber auch tatsächlich, also diese Gruppen, die man bekämpft, antisemitische Positionen vertreten. Also es ist ja tatsächlich so, dass von staatlicher Seite Gruppen gefördert werden, die selber antisemitische Positionen und Verschwörungstheorien in die Welt setzen und sowas könnte einfach beendet werden. Die Bundesregierung könnte auch einfach die Finanzierung von palästinensischen Organisationen beenden, die Terror im Nahen Osten finanzieren. Das wären ganz konkrete Maßnahmen.
Zum Schluss noch die Frage, im Anschluss Ihres Vortrags gab es ja noch eine Diskussionsrunde, die recht emotional war und zum Teil auch wild durcheinander. Wie gelingt es Ihnen denn als Wissenschaftler bei diesem Thema, sich nicht von Emotionen leiten zu lassen, sondern sich zurückzunehmen und nüchterne, so gut wie möglich objektive Forschung zu betreiben?
Naja, wie das einem gelingt. Also ich weiß nicht, ob ich da eine spezielle Technik habe oder so. Selbstverständlich ist das ein emotional aufgeladenes Thema, das ist ohne Frage. Ich denke, dass man einfach erstmal klar sich mit den wissenschaftlichen Theorien beschäftigen muss, auch mit den gegensätzlichen Theorien, die es gibt. Und wenn man sich jetzt mal diese Diskussion anschaut, da waren ja auch einige Aktivisten aus Linksparteiumfeld, wie Annette Groth zum Beispiel, die relativ klar zeigen, dass sie sozusagen einfach Fakten nicht wahrnehmen wollen. Wenn Annette Groth da sagt, die neue Charta der Hamas, da würde Israel anerkannt, das kann man sich ja mal anschauen. Dort ist immer noch ganz klar davon die Rede, dass Israel ein illegitimes Gebilde ist. Ja. Das heißt, Fakten wahrnehmen, sich von Fakten irritieren lassen, das ist erstmal die Grundlage. Im antisemitischen Kontext hat man aber immer das Problem, dass man sozusagen sich die Fakten so zurechtbiegt, dass man viele gar nicht mehr sieht. Wie einem das gelingt, das ist im konkreten Fall immer schwierig zu sagen. Aber ich denke, sich von Fakten irritieren lassen, das ist erstmal eine ganz wichtige Geschichte.
Von Fakten irritieren lassen und dann auch leiten lassen?
Ja, also Fakten müssen natürlich interpretiert werden in theoretischen Kontexten. Und da gibt es seit Jahrzehnten durchaus vielversprechende Theorien, die an die kritische Theorie der Frankfurter Schule anknüpfen und viele andere, die eben genau diesen Kontext von Fakten dann herstellen. Ja, also eben die gesellschaftlichen Grundlagen antisemitischer Haltung thematisieren. Und insofern würde ich sagen, ja, sich von Fakten leiten lassen, aber von Fakten, die in einem Kontext von vernünftiger Theoriebildung interpretiert werden. Und das fehlt leider oft in der Auseinandersetzung mit Antisemitismus, dass es da eine theoretische Grundlage gibt, die auf die gesellschaftlichen Ursachen reflektiert.